Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nerds am Apparat. Diesmal sogar pünktlich, nachdem ich ja meine letzte News-Folge ein bisschen, einen Tag verspätet veröffentlicht habe. Aber diesmal sind wir wieder pünktlich mit von der Partie und es ist verdammt viel passiert. Aber, wie sollte es so anders sein? Ich bin natürlich wieder nicht alleine. Wir sind ja im Zwei-Wochen-Rhythmus, denn mit von der Partie ist wieder der liebe Pascal!
Yay, das bin ich.
Bist
für die,
du das
nicht wussten. Ich bin das.
Du bist das?
Diese Stimme hier.
Nee, nicht diese. Diese hier gehört Lukas.
Genau.
Das ist ja auch alles immer verwirrend hier, also wirklich. Ah. Wie ist es dir bei diesem sehr durchwachsenen
Heiß.
Wetter? Musst du Fenster aufmachen? Ist gerade kühl draußen.
Nee, eben genau nicht.
Bei dir nicht. Also wir,
und selbst wenn, dann kommt hier halt auch keine Luft durch. Es ist halt kein Wind, nix, gar nichts. Es kommt halt hier nicht rein.
Ja gut, das könnte aber auch am Schnitt deiner Wohnung liegen, ne?
Das auch. Aber da geht auch nichts durch Küche und Wohnzimmer. Da ist auch nichts. Also, scheißegal.
Das stimmt, ja. Ja, ich fühle mit dir. Also wir haben da ein bisschen mehr Glück. Also wir haben alle Fenster aufgerissen und ich versuche nicht zu schmilzen.
Aber ich mache das Fenster auch zu hier für die Aufnahme, damit ich hier keine Nebengeräusche habe.
Ja gut, das habe ich jetzt gerade auch gemacht. Das, ja.
Wir hoffen aber, auch ausgemacht, damit ich keine Nebengeräusche habe.
Ja. Wir hoffen aber, dass ihr da draußen an den Apparaten nicht auch wegschmilzt. Wie gerade schon angekündigt, haben wir das eine oder andere mitgebracht. Und da wollen wir euch informieren und vielleicht auch mit einem kleinen Lächeln euch verzaubern, weil ich habe eine News gefunden, die hat mich zum Schmunzeln gebracht und vielleicht bringt die euch auch zum Schmunzeln, aber das ist unser kleines Topping hinten drin und wir haben natürlich auch ein Thema mitgebracht. Ihr werdet es mit Sicherheit schon raten können, wenn ihr die Folge gerade ganz frisch hört. Aber das
oder am Titel erkennen, vermutlich.
Yes! Könnte vielleicht auch eine Möglichkeit sein. Aber da werden wir dann, da gehen wir dann gleich drauf ein. Deswegen würde ich sagen, wir starten direkt rein und gehen ab in die News.
Nerds am Apparat. News.
Als allererstes habe ich einen kleinen Beitrag von Alexander Glück mitgebracht, der auf Silicon einen Artikel geschrieben hat. Und da geht es darum, KI und Microsoft Copilot, Höhenflug oder Bruchlandung. Und er beschreibt in seinem Artikel da sehr gut, was eigentlich so die Fähigkeiten von KI sind und dass wir mit dem, was wir eigentlich unter KI verstehen, ziemlich weit zurück sind zu dem, was KI eigentlich ist. Und das hattest du in einer unserer älteren Folgen auch schon mal so ganz klar definiert. Und ich möchte das einfach nochmal aufgreifen, weil mir das auch mittlerweile immer mal wieder aufkommt, dass die Sorge vor KI immer größer wird. Und eigentlich ist ja KI die Fähigkeit einer Maschine, menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen, Planen und Kreativität zu imitieren. Das, was aber ja aktuell einfach nur passiert, ist ja, dass wir mit aktuellen Technologien wie zum Beispiel ChatGPT, Gemini, wie hieß jetzt, Google Bard, heißt der noch Bard? Nee, der heißt, glaube ich, mittlerweile auch wieder anders, ne? Egal. Aber diese ganzen Technologien sind ja im Endeffekt eigentlich, also sind ja nur Large Language Modules, die ja sinngemäß ein Wort nach dem anderen projizieren. Da hängt ja noch kein wirkliches Plan dahinter, kein Lernen, keine Kreativität. Es ist ja eigentlich nur ein Aneinanderreihen von Worten. Oder?
Ja, da kommen wir jetzt natürlich halt in diese Definitionsfrage, ne? Du hast eben gesagt, KI ist der Versuch, menschliches Verhalten zu imitieren. Das ist eine Definition. Wenn man natürlich jetzt so hingehen würde, dann entsprechen LLMs ja die Definition, weil sie ja tatsächlich die menschliche Sprache imitieren und das ziemlich gut. Aber da hört es dann auch auf bei der Sprache, ne? Die können halt keine Logik in diesen Sprachmodellen definieren oder trainieren.
Dafür, ja, genau.
Dafür muss es dann halt andere, und da arbeiten ja viele, arbeiten OpenAI ja auch darauf hin, ne, dass man mehrere Modelle kombiniert. Ne, das eine, das mehr Logik eingebaut hat, und das andere, das mehr Sprache hat. Und dann hast du halt noch, was jetzt schon möglich ist, ist Bilder analysieren. Ne? Dann hast du ein Modell, das Bilder analysiert. Das weiß aber dann nicht genau, wie man ausdrückt, ne, was es da gerade sieht. Und das ist dann wieder Aufgabe des Sprachmodells.
Mhm.
Und so wird es dann halt ein Gesamtkonstrukt, das man dann tatsächlich mal irgendwann vielleicht Intelligenz bezeichnen könnte. Aber nur in dem Gesamtpaket.
Ja, genau, in der Zusammenführung verschiedener Modelle, die unterschiedliche Fähigkeiten haben, und wenn die zusammengeführt werden und auch miteinander agieren können, dann kann man vielleicht von einer Intelligenz sprechen, ja.
Die Frage ist halt, es gibt dann halt noch ein Konzept der Intelligenz, ist nämlich neue Informationen aufzufassen und damit umzugehen, und das können aktuelle Modelle halt auch nicht so ohne weiteres, ne? Also die werden monatelang trainiert, damit sie überhaupt irgendwas tun.
Ja,
die können halt nicht mit neuen Informationen irgendwie was Neues entwickeln. Die können halt nicht von sich aus irgendwas Neues kreieren.
Ja.
Dann immer nur auf Basis von dem, was sie trainiert worden sind.
Ja. Ja, und vor allen Dingen genau das, was du sagst, ne? Auf Basis dessen, was trainiert worden ist. Die Modelle, die uns ja zur Verfügung stehen, sind ja prinzipiell auch abgeschlossene Modelle. Also da wird ja im Hintergrund, werden diese Modelle ja nicht weitergefüttert, sondern es wird ja dann, ich sag mal, wir sind bei Version 4, dann wird weiter trainiert, dann haben wir Modell 4.5 oder irgendwann 5 und so weiter. Das sind ja dann, die ja dann auf noch mehr gelernt haben im Endeffekt.
Genau, und das Einzige, was halt noch so, das nennt sich dann in dem Bereich Feintuning, ne, dass man halt versucht, das Gelernte oder den Output in eine gewisse Richtung zu lenken. Dass zum Beispiel die KI nicht auf einmal rassistische Texte schreibt. Sowas.
Ja, klar. Und man versucht natürlich auch so Code-Injunctions zu verhindern, also um Sicherheitsmechanismen, die ja in den künstlichen Intelligenzen drinstecken, um zum Beispiel keine rassistischen Inhalte im Endeffekt zu schreiben. Es gibt ja pfiffige Leute, die das mit Code-Injunctions versuchen zu verhindern, also durch bestimmte Befehle diese Sicherheitsmechanismen auszuhebeln. Und da werden die Modelle ja auch immerhin weiter trainiert, damit das halt nicht funktioniert.
Wobei Dark Gemini, das hatten wir ja auch schon mal im vorherigen Podcast angeschnitten, hat ja genau das ausgehebelt, um zu zeigen, dass das gar nicht in dem Sprachmodell trainiert wird. Also es ist kein Feintuning, sondern es ist einfach nur in der Oberfläche. Erkennt er das, dass man versucht, diese Code-Injunctions zu forcieren, und hält dann da schon an und sagt, nee, das gehen wir jetzt nicht an das Sprachmodell weiter.
Ja, das stimmt. Ja, gut, das
ist im Endeffekt auch wieder ein
ist. Ja, weiß ich, muss jeder für sich selber bewerten. Was Alexander Glück aber auch halt sagt, ist, dass Also gerade wenn man jetzt zum Beispiel auf Basis von Copilot setzt, der natürlich, also Copilot und Microsoft, die setzen natürlich sehr stark auf Datenschutz, müssen sie ja auch, weil sie im weltweiten Markt natürlich sehr stark vertreten sind und gerade im europäischen Raum auch natürlich DSGVO-konform sein müssen. Aber egal welches Tool man halt im Endeffekt einsetzt, sei es ChatGPT, Gemini, Bard oder sonst irgendetwas, es fehlt ja oft noch der Bezug dazu, es fehlt ja die Idee im Endeffekt, was man alles damit machen kann. Copilot selber ist ja unheimlich weit integriert in der Microsoft-Welt, also Word, Excel, PowerPoint, Teams, sie haben ein Copilot Studio, in Power Automate, beziehungsweise in den Power Apps ist es drin, es gibt jetzt den Copiloten für Security, es soll der Copilot für SharePoint kommen und, also es gibt ja unheimlich viele Copiloten eigentlich, es ist ja nicht der eine Copilot, ich glaube, da fehlt auch vielen einfach noch das Verständnis.
Wobei Microsoft natürlich auch versucht, das irgendwie als ein Ding zu vermarkten.
Aber nicht zu verkaufen, lustigerweise.
Nee, da wird dann jedes Modul wird da einzeln abgerechnet, klar.
Ja, genau. Also der Copilot für SharePoint, der da kommen wird, ist mit SharePoint Premium zu vergleichen. Und der Copilot für Security wird ja wie ein Consultant nach Stunden abgerechnet, damit er mir meine Sicherheitsfragen beantworten kann.
Yikes.
Ja, das ist, da gibt's natürlich amüsante Wege. Aber worauf ich im Endeffekt hinaus wollte, ist, es fehlt halt einfach, oder den meisten fehlt halt noch wirklich eine Idee oder ein sinnvoller Nutzen oder eine ernsthafte Motivation, sich damit auseinanderzusetzen, was KI alles kann. Und ich glaube, damit steht und fällt auch die KI. Jetzt gerade haben wir einen Hype. Ne? Also überall sprießen ja im Endeffekt wirklich KI-generierte Inhalte aus dem Boden. Jetzt gerade auf Instagram sehe ich unheimlich viele kleine Videos, die mit KI generiert worden sind. Da steht dann immer der Prompt drüber, irgendwie irgendwas mit Camping und Pilzen und dann hat dann Typen Pilz auf dem Kopf oder so. Also wirklich ganz verrückte Dinge und auch teilweise verstörende Dinge. Aber KI, also der ganze Boom, der jetzt stattfindet, steht und fällt mit der, ja, mit dem Ideenhorizont der einzelnen Benutzer. Weil wenn ich keine Anwendungsfälle dafür habe oder mir nicht vorstellen kann, damit irgendwie zu arbeiten, dann nützt die beste KI nichts. Weil nach dem aktuellen Prinzip, den Large Language Modules, müssen wir ja die Ideen in die KI kippen, damit die KI dann uns etwas daraus bastelt. Und sie macht es ja nicht eigenständig. Würde ich jetzt so sagen. Oder siehst du es anders?
Nee.
Aber
wir könnten natürlich wir können die KI natürlich einfach laufen lassen bis ins Nirvana. Aber die aktuellen Language Models, bei denen es gibt halt einen Grund, warum die irgendwann an so ein Limit stoßen, wo der Output einfach keinen Sinn mehr ergibt. Ich glaube auch, Copilot ist auf ein paar Antworten einfach begrenzt.
Mhm.
Weil die wissen halt, nach einer Zeit hängt sich das halt einfach in so eine Schleife auf, wo es halt immer dieselbe Grütze wiederholt und wiederholt, weil das dann irgendwann alles ist, was die KI in Anführungszeichen oder das Language Model halt weiß.
Ja.
Das ist halt dieses katastrophale Vergessen. Es vergisst halt einfach, dass es irgendwas anderes mal jemals getan hat.
Ja, gerade wenn man in einer Session arbeitet, ja, das stimmt schon. Da hast du recht.
Von daher muss es halt immer diesen anfänglichen User-Input geben, damit das funktioniert. Weil wenn wir jetzt einfach die, das Language Model einfach arbeiten lassen würden, so hier, mach mal, dann käme halt nichts bei raus am Ende.
Ja, das stimmt. Wo wir gerade aber schon von neuen Modellen gesprochen haben, OpenAI hat sein neuestes Modell, das GPT-4o Mini, mit neuen Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Wer unseren Podcast verfolgt, der wird auch festgestellt haben, das ein oder andere Mal haben wir oder auch ich über Sicherheitslücken bei OpenAI gesprochen. Und dem versucht man jetzt, glaube ich, marketingtechnisch ein bisschen gegenzuwirken, indem man sagt, ah ja, jetzt hier unsere neuen Modelle, neue Sicherheitsfunktionen, die halt genau gegen diese Prompt Injections sein sollen, damit man halt nicht irgendwie mit Prompts wie, Zitat, alle vorherigen Anweisungen zu ignorieren, Zitat Ende, irgendwie das System manipulieren kann. Und
was ist da Mini dran?
Das weiß ich nicht, was an dem neuen GPT-4o Mini so Mini dran sein soll. Das soll aber im Endeffekt, also dieses 4o Mini soll das neue Einsteigermodell des Unternehmens werden. Also aktuell die ja auf OpenAI arbeiten ja mit dem GPT 3.5 Turbo. Das ist ja das Modell, was in der kostenlosen Version im Endeffekt allen zur Verfügung steht, die auf OpenAI irgendwie zutage kommen. Und die soll abgelöst werden durch das GPT 4o Mini. Und ich gehe stark davon aus, dass in dem Vierer GPT sind ja unter anderem auch die Funktionalität der GPTs, also das eigene Erstellen von GPTs mit involviert. Ich vermute, dass solche Funktionalitäten einfach rausfallen und deswegen heißt das Ding halt 4o Mini.
Ich habe jetzt eben den Blog-Eintrag einmal aufgemacht von OpenAI. Das soll einfach ein kosteneffizienteres Modell sein als das volle GPT 4o.
Ah, okay. Ja. Und es soll auf jeden Fall besser sein. Also im MMLU-Benchmark, also Massive Multitask Language Understanding Benchmark, hat es 82% erreicht. Das alte 3.5 Turbo nur 69,8. Also, es entwickelt sich weiter. Es mutiert. Wir werden Skynet haben. Entschuldigung. Nicht lustig.
Ja, diese Benchmarks sind halt auch immer wieder so ein, ne, das sind halt einfach schon fertige Dinger. Also wenn man halt ein Language Model baut, das halt nur dafür da ist, um genau diese Benchmarks zu toppen, dann kriegt man das auch hin. Ob das dann halt schon Intelligenz ist, glaube ich nicht.
Würde ich, glaube ich, auch behaupten, dass es das nicht ist. Du hast vollkommen recht. Also, auch wenn man nicht weiß, was hinter dem Benchmark sind, das sind halt tolle Prozentpunkte, die da irgendwie dran stehen. So, das ist wie ein ganz normaler Computer-Nerd, der 3D-Mark anschmeißt und sagt, oh, guck mal, mein Rechner macht tolle Zahlen in 3D-Mark oder so. Und kann sich damit dann halt einfach vergleichen mit anderen. So, aber wenn der Rechner genau darauf ausgelegt ist, zum Beispiel den 3D-Mark sauber durchzuführen, das ist ja das, was die Modding-Community im Endeffekt macht. Sie wollen ja Highscores knacken. Und dafür sind die Rechner ausgelegt. Nicht für die dauerhafte Benutzung in Computerspielen oder so. Außer irgendjemand möchte per Zufall wie heißt es nochmal? Das flüssige, kalte Mittel da, Dingens? Stickstoff. Die stickstoffgekühlten CPUs. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das alltagstauglich ist, seinen Rechner immer hinzulegen und dann mit flüssigem Stickstoff zu befüllen, damit man zocken kann.
Ja, so, nicht so.
Ne, also das. aber genauso sind halt auch dieses MMLU-Benchmark ist halt genauso, ne, wie du sagtest. Wenn eine Intelligenz darauf ausgelegt ist, diesen Benchmark zu toppen und tolle Prozentwerte zu machen, dann kriegt man das hin. Das geht. Speaking of Skynet. Und jetzt verbinde ich die ein oder andere Welt miteinander und beziehe sie da auf künstliche Intelligenz. Daniel Ziegener hat auf Golem einen relativ lange, also ich sag mal fast eine Kolumne veröffentlicht, bezüglich künstlicher Intelligenz und Pen-and-Paper-Rollenspielen. Und er bezieht sich hier auf einen YouTube-Kanal von Peter Wiesorek, der Rollenspiel-Neuling Tipps und Hilfestellungen für den Einstieg in das Hobby gibt. Und hat ein paar interessante Punkte, wieso es sein könnte, dass bald künstliche Intelligenzen bzw. KI-Tools vielleicht sogar Spielleiter in Pen-and-Paper-Games ablösen könnten. Für die, die jetzt nicht wissen, was ein Pen-and-Paper-Game ist, vielleicht ist der ein oder andere Zocker unter euch, der vielleicht Baldur's Gate 3 gespielt hat oder was gibt's da noch für namhafte große es gibt auch das Schwarze Auge als Computerspiel damals von Daedalic und so weiter. Pen-and-Paper-Games sind keine Computerspiele, sondern man sitzt in der Regel als Gruppe an einem heimischen Wohnzimmertisch. Einer hat ganz viele Regelbücher gelesen und mit den anderen Mitspielern, meistens so 5, 6, 7 Mitspielern, die dazu sind, einen Charakter aufgebaut auf Blatt und Papier, der bestimmte Werte hat, wie Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz und so weiter. Und dieser Dungeon Master, der DM, der die ganzen Regeln gelesen hat, der erzählt dann eine Geschichte, wie in so einem ganz normalen Romanbuch. Und alle anderen Spieler können dann an dieser Geschichte teilnehmen und Aktionen durchführen. Wie zum Beispiel, der DM erzählt irgendwas von, da ist ein großer Turm. Und dann beendet der DM seine Geschichte. Und die Spieler müssen dann entscheiden, wollen sie in den Turm, wollen sie den Turm wegsprengen oder wollen sie um den Turm drumherum gehen. Das ist ganz kurz, ganz runtergebrochen im Endeffekt ein Pen-and-Paper-Spiel, deswegen Stift ja, das, und Papier.
Der große Unterschied, ne, weil du jetzt Beispiele gegeben hast, ist ja genau zu Videospielen, ist ja, dass du halt nicht vorgegebene Lösungsmöglichkeiten hast, sondern die Spieler sind komplett frei in dem Universum zu tun und zu machen, was sie möchten. Und deshalb braucht man halt auch einen Dungeon Master, damit der weiß, was ist überhaupt in dem Universum erlaubt. Ne? Und der Dungeon Master muss halt dann auch da mit der Situation umgehen. Das ja, kann halt genau. ein Spiel, das halt vorgefertigte Regeln hat, nicht leisten.
Nee. Deswegen sind Pen-and-Paper-Bücher auch immer mit ganz vielen Regelwerken ausgestattet, weil sie versuchen, sehr viele Eventualitäten in dem jeweiligen Universum auch abzudecken. Damit der Spielleiter, wie du schon sagtest, dann auch die Gruppe in die richtige Richtung lenken kann und selbst nicht gerade die Sonne ausmacht.
Genau, und selbst wenn der Dungeon Master jetzt mal gerade keine bestimmte Regel dafür kennt, ein guter Dungeon Master muss natürlich dann auch damit klarkommen und sich was ausdenken.
Ja, genau. Also ein Computerspiel würde dann einfach abstürzen und der Dungeon Master erfindet dann einfach Regeln neu, beziehungsweise interpretiert Regeln, damit bestimmte Dinge dann halt nicht funktionieren oder funktionieren. Aber in dieser, ich sag mal, Kolumne geht es halt unter anderem darum, was so aktuell so auf dem Markt passiert. Und es gibt ja bereits kostenlose und kostenpflichtige KI-Tools, die Spielleiter wahlweise ein bisschen unter die Arme greifen können und sollen.
Es gibt auch komplette Dungeon Master, gibt es auch schon. Die beziehen sich nur nicht auf ein bestimmtes Regelwerk. Ne? Also es gibt ja AI-Dungeon zum Beispiel, das ist schon ziemlich alt mittlerweile. Die waren einer der ersten, die sogar Offline-Tools gebaut hatten, damit man das offline spielen kann in sehr, sehr groben Sprachmodellen.
Ja. Google arbeitet ja mittlerweile auch an einem Dungeon Master Sprachmodell, was unter anderem mit Snoop Dogg ist. Also da spricht dann Snoop Dogg unter, also der Slang von Snoop Dogg wohl irgendwie. Also auch die Größeren springen auf diesem Zug. Und wer jetzt wahrscheinlich auch auf diesen Zug springt, ist Wizard of the Coast. Das ist eine Firma, die unter anderem zu Hasbro gehört, die Magic the Gathering vertreibt, aber auch mittlerweile Dungeons, oder was heißt mittlerweile, aber auch Dungeons and Dragons. Und Magic the Gathering ist ja das Kartenspiel, oder ein Kartenspiel, Trading Card Game. Und Dungeons and Dragons ist auch ein Pen and Paper. Und Wizard of the Coast hat vergangene Weihnachten 1100 Beschäftigte gekündigt. Und es liegt sehr nahe die Vermutung, dass sie Arbeitsplätze ersetzen wollen mit künstlicher Intelligenz, aber halt auch ihre Pen-and-Paper-Spiele mit einem sehr starken Fokus auf KI-Dungeon Master im Endeffekt entwickeln. Und das wäre halt ein interessanter Verlauf, denn aktuell können ja ganz viele künstliche Intelligenzen halt gar nicht das leisten, was ein Dungeon Master leisten kann. Klar können wir ein KI-Modell mit Regeln vollstopfen, ne, und dann kann das alle regeln und das ist auch dann sehr genau und das funktioniert auch, aber die initialen Ideen, die müssen ja immer noch vom Menschen kommen. Das ist ja im Endeffekt das, was wir auch gerade schon sagten. So die Zündung für eine Idee, da brauchen wir immer noch den menschlichen Input für. Ich weiß jetzt nicht, du hattest gerade noch ein Tool genannt, wie das bei dem Tool läuft, aber ich könnte mir auch vorstellen, genau, AI Dungeon, dass man da auch initial eine Idee im Endeffekt.
Genau, man muss ein Szenario vorbereiten oder eins von der Community fertiges Szenario einfach benutzen. Ich glaube, die haben auch schon vorgefertigte Szenarien oder machen wöchentliche, also dann gibt es so ein Szenario of the Week oder so.
Ja.
Aber wie gesagt, die haben kein Regelwerk, ne? Also da, wenn da auf einmal mitten in einem Fantasy-Spiel durch die Zeit reist, das passiert dann und dann auf einmal bist du auf einmal in einer Cyberpunk-Welt. Ist ein bisschen merkwürdig, aber das geht bei denen, ne?
Ja, aber das ist ja, und also es ist ja schon ein super interessanter Schritt. Und wenn man jetzt vielleicht auch dahin geht und vielleicht das, was Wizard of the Coast vielleicht auch plant, dass man einen KI-Generator hat für Pen and Paper, der, wo ich meine eigenen Regeln auch definieren kann. Also ich kann mein eigenes Pen and Paper Universum aufbauen, ohne dass ich irgendwie einen Publisher brauche. Dann,
Weiß ich nicht, ob das bei Hasbro so. Ich glaube, die möchten ja erstmal ihre eigenen Regelwerke verkaufen.
Klar. Aber, es ist ja so wie mit Gemini, irgendwann gibt es auch Dark Gemini, ne? Also KI-Modelle werden ja auch relativ schnell kopiert und anderweitig zur Verfügung gestellt. Ich sag mal, wenn Wizard of the Coast für ihre eigenen Regelwerke so eine KI baut, um Regelwerke zu produzieren im Endeffekt, wird das, glaube ich, relativ schnell auch auf dem freien Markt zu finden sein, könnte ich mir vorstellen. Aber es ist halt eine spannende Entwicklung, weil A, könnte natürlich jeder selber dann Sachen schreiben, B, können halt große Unternehmen wie Wizard of the Coast unheimlich viele, unheimlich viel Geld sparen, weil sie halt Mitarbeiter kündigen können, wie 1100 Mitarbeiter zu Weihnachten. Und das ist natürlich durchaus sehr, sehr gefährlich.
Kapitalismus. Yay!
Ja, gut, ich sage nichts zu Kapitalismus. Ich bin ein Opfer des Kapitalismus. Was aber aktuell schon passiert, und da kriegt auch Wizard of the Coast einen riesen Shitstorm zu ab, ist, sie benutzen ja schon KI-basierte Inhalte. Sie hatten letztens irgendwann Illustrationen zu einem Regelbuch oder in einem Regelbuch präsentiert und die waren sehr offensichtlich KI generiert, also mit den typischen Fehlern, Handhaltung, Rauschen und so weiter, die so eine KI prinzipiell erzeugen kann. Und das wäre natürlich dann schade für die vielen, vielen sehr ambitionierten Entwickler und Grafikdesigner. Aber irgendwoher, ne, irgendwas wird bei 1100 Stellen, die man kündigt, dann wegfallen.
Ja, aber okay.
Aber, ja, was?
Ja, nein, alles gut.
Was denn?
Ich verstehe dieses Business halt einfach nicht. Ich meine, der einzige Grund, dass die existieren, ist halt, dass die Karten verkaufen.
Ja.
Dafür machen die alles. Deshalb gibt es ja Booster-Packs, damit die Leute nicht wissen, was sie für Karten kaufen. Damit sie die immer wieder kaufen müssen.
Ja, und deswegen bringt man alle 2 Monate auch neue komplette Sets raus, damit sie immer mehr und immer weitere Booster-Packs kaufen.
Und wenn du dann hingehst und dann halt die Kunst, die da drauf ist auf den Karten, nichts mehr wert ist, dann kauft dir auch keiner mehr die Karten ab. Du machst ja doch dein eigenes Business damit kaputt. Ich verstehe es halt einfach nicht.
Ja. Das ist genau der Punkt, ja. Das ist, wir werden sehen, wie sich das entwickelt und wie, also ob Wizard of the Coast das wirklich macht, sei noch dahingestellt. Die Vermutungen sind sehr naheliegend, dass sie es machen. Muss man einfach gucken. Die volle Kolumne verlinken wir euch natürlich unten wieder in der Videobeschreibung, wollte ich jetzt sagen, aber in der Podcast-Beschreibung. Ja. Wobei, hey, kurzer
Rand, auch auf YouTube. Gehört,
wollte ich gerade sagen, uns gibt es dadurch, dass der Google Podcast nicht mehr funktioniert, beziehungsweise abgeschafft worden ist, gibt es uns mittlerweile auch auf YouTube. Den Link kann ich euch nicht direkt nennen, weil der ist nämlich noch aktuell ein bisschen kryptisch.
Aber wenn ihr auf nerds.amapparat.de geht, dann findet ihr da den Link.
Richtig, genau. Und es scheinen wohl auch schon relativ viele Leute den Weg dahin gefunden zu haben, denn wir haben relativ viele Aufrufe auf YouTube. So im Verhältnis gesehen. Möchte ich mal eben kurz anmerken. Deswegen, also gerne auch auf YouTube uns anhören. Zwar ohne Video, aber unsere zarten Stimmen werden da auch zu hören sein.
Und unseren schwitzigen Gesichter wollte sowieso nicht sehen.
Nee, jetzt gerade nicht. Also ich war zwar schon duschen, aber ich habe irgendwie immer noch das Gefühl, dass ich...
Aber das ist, hat so eine Stunde gehalten und dann mal wieder...
dann mal wieder... dann mal weg von KI ein ganz anderes, finde ich, sehr interessantes Thema. Kunden von web.de und GMX erhalten demnächst eine Einschätzung zur Sicherheit ihrer Passwörter. Beziehungsweise oder werden halt gewarnt zu ihren Passwörtern. Gerade web.de und GMX, das sind ja so, ich sag mal, die Alteingesessenen, die noch irgendwie überlebt haben, weil AOL und so ist
und
ja gut.
Und ich habe null Plan, wie die das geschafft haben zu überleben.
Ich weiß also es auch nicht. Also wenn man sich die Webseite von web.de anguckt, dann kriegt man auch irgendwie Augen.
Können doch nur Werbung, oder? Mit was anderem können die überhaupt kein Geld verdienen? Oder haben die irgendwie Business-Accounts Werbung, oder so?
Die haben also ihre Postfächer kann man werbefrei schalten, indem man 4 Euro monatlich bezahlt. Das geht, ja. Die Werbung sonst sehe ich leider nicht. Aus Gründen. Aber ja, das ist halt auch so ein bisschen, web.de hat halt auch seine eigenen Newsartikel und ja, keine Ahnung, wie die sich
halten. Ja, aber damit machst du ja erstmal kein Geld, damit, dass du ne, also
ja.
Also Geld
ja,
machen die nur mit Werbung jetzt, größtenteils ja. Überwiegend.
Ja, das stimmt. Ja. Nee, aber sie haben im Endeffekt ihren Prüfalgorithmus verbessert und zusätzlich, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt eine Kooperation ist, aber sie greifen auf die Datenbank von haveibeporned.com zu, dass wenn ich ein Passwort eintrage, beziehungsweise ein neues Passwort setze, wird mir im Endeffekt angezeigt, ob mein Passwort, was ich jetzt eintrage, Teil eines Datenlecks gewesen ist. Und ob dann dementsprechend dieses Passwort ein kritisches Passwort ist, weil es halt schon öffentlich war. Und das muss ich sagen, ist eine Entwicklung, die finde ich sehr gut. Weil,
Ich hab im Hintergrund ein bisschen recherchiert gerade.
Ja.
Okay. Weil ich habe beides mal aufgemacht, web.de und gmx.de, und die sehen halt exakt gleich aus, nur dass gmx halt blau ist und nicht gelb. Und im Impressum stehen bei beidem 1 und 1.
Ah, daher. So haben sie sich gehalten. Okay.
So läuft es.
Oh ja. Ja, ich habe es jetzt gerade auch mal aufgemacht, hatte gerade web.de lustigerweise offen und habe jetzt gmx offen. Und es sind genau die gleichen News sogar.
Das ist ein 1 und 1 dasselbe.
Okay, aber wenn 1 und 1 dahinter steckt, dann weiß man zumindest, warum die sich so gehalten haben. Das wusste ich auch nicht, dass die mittlerweile an 1 und 1 gegangen sind und dann auch noch beide. Ich meine, ich habe eine richtig, richtig, richtig alte web.de E-Mail-Adresse. Die ist aber auch nur noch für Spam. aber prinzipiell finde ich es halt sehr gut, dass sie halt auch Vorschläge für Passwörtern auch mit Have I Been Pwned abgleichen, um halt zu gucken, ob diese Passwörter Teil eines Datenlecks waren und die dann dementsprechend nicht angeboten werden sollen, beziehungsweise nicht verwendet werden sollen. Und wie gesagt, das finde ich eine Entwicklung, die ich gut finde. Gerade auf haveibeporned findet man ja relativ viele Informationen zu großen Datenleaks, die ja auch sammeln, wo man dann selber prüfen kann, ob man mit den E-Mail-Adressen irgendwie Teil war, ob irgendwelche E-Mail-Adressen irgendwo geleakt worden sind. Man kann Passwörter testen und so weiter.
Man kann auch seine eigene E-Mail-Adresse hinterlegen und dann wird man benachrichtigt, wenn die in irgendeiner Datenbank auftaucht.
Ja, genau. Ich glaube, es gab auch irgendwann mal einen Telefonnummern-Check, glaube ich, bei Have I Been Pwned. Ob die Handynummer irgendwo geleakt worden ist, aber ich glaube, der gibt's nicht mehr. Oder bin ich da? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kann man da relativ viel. Okay, wenn es eine andere Seite war, dann war es eine andere Seite.
Vielleicht.
Finde ich relativ gut. Ich finde auch die Entwicklung, dass man, also das 1 und 1 sich das, sich dazu entschieden hat, das für sowohl gmx und web.de zu machen, finde ich sehr gut. Das heißt, wenn ihr noch eine Web- oder GMX-Adresse habt, loggt euch einfach mal auf der Webseite ein. Wenn ein geleaktes Passwort benutzt wurde, um sich anzumelden, werdet ihr auch wahrscheinlich gezwungen, das Passwort zu ändern. Also den Abgleich machen sie auch. Dann noch eine andere News. Die bayerische Polizei darf die umstrittene Analysesoftware Vera benutzen. Man hat das ja relativ lange irgendwie versucht nach hinten zu verziehen mit Vera. Aber es scheint so, dass das jetzt durchgegangen ist und die bayerische Polizei Vera nutzen darf. Was ist Vera? Vera ist ein Analysesystem, was vor allem dafür dienen soll, um verschiedene Polizeidatenbanken miteinander zu verbinden. Bis hierhin prinzipiell auch eine gute Idee. Daraus sollen dann die Daten automatisch abgeglichen werden, ausgewertet werden und so weiter, damit man halt auch einheitliche Informationen bekommt. Prinzipiell gar nicht so das Schlechte. Die Frage, die ich mir stelle, ist, warum ist das nicht schon lange? Ich glaube aber, das ist ein anderes Thema.
Und der Datenschutz?
Ja.
Nur weil die Polizei deine Daten hat, dürfen die nicht auf einmal einfach weitergeben.
Wie, darf die Polizei meine Daten nicht an die Polizei weitergeben?
Nicht ohne gerichtlichen Beschluss zumindest.
Hm,
Entweder du sagst ja, du dürft das weitergeben, oder das Gericht sagt ja, ihr dürft das weitergeben.
Gewaltenteilung,
so ist es halt.
Ja, nee, deshalb, prinzipiell richtig.
Nur so funktioniert unsere Demokratie.
Ja. Nee, hast du auch vollkommen recht, habe ich gerade gar nicht so drüber nachgedacht. Kritiker betonen natürlich gerade genau das, ne, dass Datenschutzprobleme existieren. Was aber auch nicht zu vernachlässigen ist, dass der Softwarehersteller Palantir, der Vera im Endeffekt entwickelt hat, eventuell auch Verbindungen zu US-Geheimdiensten der CIA hat.
Was?
Das sollte als nicht so unproblematisch eingestuft werden. Dass der SPD-Rechtsexperte Arnold kritisiert deswegen auch, dass durch den geplanten Vera-Einsatz künftig ohne Richtlinien ohne richterliche Genehmigung eine umfassende Datenauswertung möglich sei. Und das ist genau das, was du sagtest. Gewaltenteilung. Ohne richterliche Genehmigung. Und damit haben wir dann ein Problem. Und diese Software darf jetzt in Bayern auf jeden Fall erstmal eingesetzt werden. Juhu! Können wir eine Mauer bauen? Entschuldigung. Da habe ich mich verleiten lassen.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen.
Genau. Genau, aber prinzipiell, also dazu, wir haben zwei News dazu, einmal von Hardwarelux und einmal vom Spiegel. Beide verlinken wir euch natürlich. Und dann könnt ihr euch das auch einmal anschauen. Und dann zu aller guter Letzt habe ich noch eigentlich eine relativ lustige Nachricht. Beziehungsweise eine erschreckende Nachricht. Die deutsche Marine ist gerade dabei, ihre Schiffe zu erneuern. Da geht es prinzipiell um die Fregatte Brandenburg, also die Klasse Brandenburg. Und die Schiffe sind halt unter anderem 30 Jahre alt. Jetzt wissen wir, dass vor 30 Jahren gab es gerade mal CDs, keine Blu-rays, kein gar nichts. Das Problem dabei ist, dass die Fregatte Brandenburg, die haben noch Floppy-Disks eingesetzt. Und wie das ja so ist mit der IT-Modernisierung in Deutschland, wir haben ja erst gerade aus dem Bundestag Faxgeräte abgeschafft, so möchte man jetzt bei der Modernisierung der Kriegsschiffe, der Fregatten Brandenburg, die Floppy-Disks endlich ablösen. Das Problem dabei ist aber, sie wollen jetzt eine Software einsetzen, die Floppy-Disks emulieren kann.
Mhm.
Weiß ich nicht, ob das jetzt so, also kann man machen, aber kann man dann nicht einfach direkt auf neue Technologie setzen?
Ja, man muss ja dann die ganze Software umschreiben.
Macht das so einen großen Unterschied, ob ich da eine Floppy-Disk drin habe oder eine CD?
Nein, aber also erstmal CDs werden wahrscheinlich nicht benutzt. Die sind zu anfällig.
Okay.
Also, ne, wir müssen das ja betrachten aus dem schlechtmöglichsten Fall, der da wäre, mitten in der Schlacht. Und du musst ein Datenmedium in einen Computer einführen. Floppy Disks haben vielleicht, je nachdem, wie das Laufwerk gebaut ist, kann man das egal wie rum reintun. Ne?
Ja.
Nehme ich mal an, dass sie das so gebaut haben, dass es scheißegal ist, wie du das reintust. Wenn nicht, ja, ist auch nicht so schlimm. Man kann das relativ leicht erkennen, wie rum eine Diskette nach oben gehört.
Mhm.
Wenn wir jetzt CDs nehmen, die zerbrechen leicht. Die sind
fragil.
Da wäre es aber dann jetzt auch beim Laufwerk nicht so schlimm, wie rum das ist. Das kann man auch so bauen, dass das scheißegal ist, wo der, ne, dann kannst du einfach einen Laser von beiden Seiten und der Laser erkennt schon, von welcher Seite er lesen kann. Man kann die auch teilweise von beiden Seiten beschriften, oder beschreiben.
Ja, die Double-Layer-CDs, ne, ja, ja.
Wie gesagt, da wäre jetzt eher das Problem, so, die sind recht fragil und da willst du jetzt nicht unbedingt, dass die kaputt gehen. Die sind auch sehr kratzanfällig, etc.
Ja, das war jetzt das, was ich überlegt hatte. Klar, ne, wenn ich jetzt irgendwie in einer sehr kritischen Situation bin, vielleicht stürmt es auch noch irgendwie. Dann mache ich mir einen richtigen Kratzer da rein, dann habe ich ein Problem.
USB-Sticks wäre eine Möglichkeit. Da ist dann halt das Problem, die gehen halt, entweder muss es dann USB-C sein, mit irgendeinem Sicherheitsmechanismus, weil die kriegt man zu leicht raus. Ne, also es muss halt schon irgendwie dann einklinken, dass das wirklich festhält.
So wie bei DisplayPort zum Beispiel, ne?
Damit sich das nicht entfernen kann. Weil USB-A wäre dann halt, die musst du halt in eine richtige Orientierung reinstecken. Ja. Da gibt es keine Alternative zu.
Ja, und man steckt sie prinzipiell auf oder versucht sie immer dreimal reinzustecken. Einmal richtig und es klappt nicht, dann falsch und es klappt nicht. Und dann nochmal richtig und dann klappt es.
Ja, und dann hast du bei USB-C ist halt auch so klein, weißt du. Das ist halt, weiß ich dann nicht, wenn das dann aus Versehen fallen lässt, dann bist du auf dem Boden am Suchen.
Ja.
In einem Gefecht halt auch nicht so geil. Von daher, ich kann das schon nachvollziehen, warum Floppy Disks eigentlich noch eine ganz gute Möglichkeit ist.
Ja, und die einzige Anfälligkeit, die eine Floppy Disk hat, ist ja im Endeffekt, wenn ich sie direkt magnetischer einem Magneten aussetze.
Das ist korrekt, ja.
So, und wenn ich jetzt überlege, klar, man könnte natürlich jetzt auf Cloud-Software irgendwie bauen, aber dazu brauche ich halt auch irgendwie eine Internetverbindung. Das heißt, wenn ein elektromagnetischer Impuls irgendwo kommt, dann bin ich auch wieder lahmgelegt. Also ist auch kacke.
Ja. Es kommt halt auch so ein bisschen darauf an, ne, was genau auf diesem Datenträger drauf ist. Ne, wenn das zum Beispiel.
Ja, gut, das sagen sie natürlich nicht.
Codes sind, um halt Raketen abzufeuern, die eine gewisse Massenvernichtung haben.
Wäre das doof, wenn das.
Dann sollte man das nicht einfach so irgendwo schon im PC als Datei abgespeichert haben. Das kann ich nachvollziehen.
Ja. Ja, 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 ja. Vielleicht ist die Nachricht doch gar nicht so lustig, wie ich dachte. Du bist da jetzt sehr logisch
angegangen. Ja, ich versuche halt das zu ne, da muss ja einen Grund haben, außer das ist alles zu teuer, das zu modernisieren.
Ja. Ja, aber das sind gute Gründe. Also das könnte ich jetzt echt noch nachvollziehen. Und ich finde das jetzt mittlerweile, du hast es mir jetzt so interessant gemacht, ich werde mich da mal hinterhängen und werde mal gucken, weil es geht ja darum, dass sie das jetzt emulieren wollen, also Floppy Disk in irgendeiner Art und Weise.
Das ist tatsächlich ein Kostending, ne, weil du hast natürlich all diese Maschinerie, die halt auf dem Computer basieren. Da jetzt ein komplett neues Computerinterface für zu bauen, ist wahrscheinlich zu teuer, als das, wenn du das Bestehende benimmst und dann einfach ein neues Gerät, das halt einfach ein anderes Medium liest. Aber so tut, als wäre sie eine Diskette.
Ja. Ja, das ergibt schon Sinn. Ich hänge mich da mal hinter. Ich guck mal, was es da für Ergebnisse gibt. Und vielleicht werde ich euch mal in ein paar Wochen, Monaten mal darüber berichten können. Was daraus geworden ist. Vielleicht kriegen wir ja ein paar Informationen. Wir werden sehen. Und damit würde ich sagen, beenden wir den News-Bereich.
Ach doch, jetzt schon.
Und ach doch schon, genau.
Huch.
Ja, irgendwie, also es ist, aber ich finde es auch gar nicht schlimm. Gerade mit dir ein bisschen über News zu quatschen und auch darüber zu diskutieren. Und du hast halt auch mal eine andere Ansicht, das finde ich sehr wertvoll und sehr, sehr wichtig und richtig, dass wir das auch so divers gestalten. Würde ich reinrutschen ins Thema.
Hab ich Bock.
Ja, ich auch. Vergangenen Freitag ist da eventuell, der ein oder andere wird es eventuell eventuell mitbekommen haben, gab es ein Problem. Ein ganz kleines CrowdStrike, Microsoft Azure Problem mit vielleicht dem einen oder anderen Bluescreen, der Flughäfen, Banken etc. lahmgelegt hat. Die Welt hat sozusagen blau gesehen. Und thematisch geht es da natürlich um CrowdStrike. Und Pascal, du sagtest, du bist auch vollumfänglich, also bist sehr informiert.
Deswegen ich bin informiert, an der Stelle, weil mein Arbeitgeber selber davon betroffen war. Vor allem der asiatische Bereich war davon betroffen. Ja. Das liegt aber mit der Uhrzeit zusammen, wann das passiert ist.
Okay.
Das war in etwa so 6 Uhr morgens unserer Zeit hat das angefangen. Da waren in Deutschland zum Glück noch nicht so viele am Arbeiten.
Das stimmt, ja.
Ich fange ja selber dann, auch erst so kurz vor 8 an und da war das Verteilen war schon beendet. Also man hat bei CrowdStrike relativ schnell, Anführungszeichen relativ schnell, weil es schon 1,5 Stunden gedauert hat, aber wir haben schon gemerkt, dass das einen gewissen Impact hat, was sie da gerade getan haben.
Mhm.
Was ist CrowdStrike eigentlich? Das ist eine Firma, die Cybersecurity-Dinge tut. Und in diesem Fall war es halt deren Falcon-Software, die eine gewisse Systemüberwachung bei Windows benutzt, um Cyberangriffe zu ermitteln und dann halt auch dementsprechend präventive Maßnahmen vorzunehmen. Dafür installiert sich das, installiert sich die Software als ein Treiber, als ein Kernel-Treiber, also sehr tief ins Betriebssystem eingegraben, damit das halt auch auf jeden Fall alles mitbekommt, was auf dem PC vor sich geht. Das hat allerdings den Nachteil, dass wenn irgendwas damit nicht stimmt, kann Windows nicht mehr hochfahren. Weil es versucht, diesen Treiber zu laden. Das funktioniert nicht. Und das ist für Windows in dem Fall, wenn es ein Treiber ist, ein Fehler, von dem sich Windows nicht erholen kann. Das ist halt einfach so. Da kann Microsoft nichts für. Das soll so, weil wenn irgendwas nicht richtig funktioniert, dann muss man davon ausgehen, dass halt entweder irgendwas mit dem Gerät defekt ist. Ja. Und dass man das nicht normal benutzen kann.
Genau. Und deswegen kommen diese Geräte halt, ne, die kriegen diesen Blue Screen of Death im Endeffekt. Versuchen dann neu zu starten und beim Neustarten landen sie halt wieder in einem Blue Screen of Death, neu zu starten. Und
also erstmal merkt Microsoft selber, irgendwas ist passiert, dass ich nicht vernünftig hochgefahren bin und gibt dir dann halt diese den Recovery Screen. Wenn man da dann aber sagt, ich möchte einfach weitermachen, dann kommt man halt wieder in diesen Blue Screen of Death.
Genau.
Der einzige Weg, das aktuell zu beheben, ist, in den sogenannten abgesicherten Modus von Windows zu starten. In diesem abgesicherten Modus werden tatsächlich nur Treiber und Systemelemente geladen, die es tatsächlich braucht, um Windows überhaupt in einem ganz groben Umfang starten lassen zu können. Und darin kann man dann halt die beschädigte Datei löschen und dann fährt das System wieder normal hoch.
Ja.
Wo kommt diese beschädigte Datei überhaupt her?
Genau. Das
ist auch relativ einfach zu erklären. Man kann es eine Antivirensoftware nennen, hat eine ständige Verbindung zu den CrowdStrike-Servern, um halt relativ schnell auf bestehende Cyberattacken reagieren zu können. Ja, dann kann man halt aus der Cloud heraus Angriffe eindämmen oder komplett stoppen. Software oder Dateien von dem entsprechenden System löschen aus der Ferne. Oder halt dann halt auch die Software updaten, was in diesem Fall getan werden sollte. Allerdings ist bei diesem Update irgendwas schiefgelaufen, dass nur eine leere Datei auf den Geräten angekommen ist. Also nicht komplett leer, aber es stand überall nur Nullen drin. Und eigentlich sollte da Binärcode drin stehen, den versucht dann die Software auszuführen beim Start, trifft dann auf einen Haufen Nullen und damit kann Microsoft dann natürlich nichts anfangen und gibt einen Page-File-Error aus, glaube ich. Sprich, das Programm versucht, auf einen Bereich zuzugreifen, auf den es keinen Zugriff hat oder den es gar nicht gibt. Was sehr technisch, aber so ist es passiert.
Genau. Und es waren auch so viele Systeme betroffen, dass auch das BSI darüber informiert hat. Die da auch versucht haben, alle aktuell zu halten. Und es war ja auch eigentlich in aller Munde. Es wurden ja auch relativ schnell Workarounds identifiziert. Es gab aber eine Kombination, also gerade für Microsoft Azure gehostete Systeme, also in der virtuellen Umgebung oder in der Serverinfrastruktur als virtueller PC in der Microsoft-Welt, diese PCs, also in der Azure-Welt, die hatten halt auch Probleme. Dazu kam aber, dass nicht nur das Falcon von CrowdStrike Probleme hatte, sondern laut BSI hat auch Microsoft kommuniziert, dass es im gleichen Zeitraum in der Lösung Azure zu einem Konfigurationsfehler gekommen hatte, der ebenfalls weltweite Auswirkungen hatte. Und das ist dann halt ein ungünstiges Aufeinandertreffen zweier kritischer Infrastruktursysteme, die dann Fehler aufweisen, die dann halt so einen Totalausfall produzieren im Endeffekt. Und das ist natürlich dann sehr ungünstig, weil CrowdStrike ja gerade bei sehr großen Unternehmen eingesetzt wird, um halt eine Sicherheitsmaßnahme zu haben gegen Hackerangriffe im Endeffekt.
Ich meine, kommt kein Hacker auf den PC drauf, wenn man ihn nicht hochfahren kann. Tada!
Das stimmt. Der sicherste PC ist immer noch der aus ist.
Es macht aber halt für die Systemadministratoren das ganze Geschehen halt nicht einfacher, weil die halt an jedem PC physisch müssen. Also man kann, das ist kein Problem, das man halt aus der Ferne lösen könnte. Außer man hat Network Booting aktiviert auf den Geräten, was halt in der Regel nicht der Fall ist. Wenn man davon ausgeht, dass da so einige tausende Geräte davon betroffen waren, das wird wahrscheinlich für viele kein schönes Wochenende gewesen sein.
Ja. Weltweit sprechen wir, glaube ich, von rund 9 Millionen Geräten, die betroffen worden sind. Ne, unter anderem, viele werden es mit Sicherheit mitbekommen, Berliner Hauptstadtflughafen, der musste den Betrieb teilweise vormittags ganz einstellen, bevor sie dann peu à peu wieder hochfahren konnten. Das heißt, da war der, mussten Flüge umgeleitet werden, gestrichen werden oder es kam halt zu Verspätungen. Ein Universitätsklinikum in Schleswig-Holstein musste alle Eingriffe verschieben, die nicht kritisch waren. Da ist dann auch, die Ambulanzen sind geschlossen geblieben. Flughafen Zürich, wurden alle Landungen abgesagt. Also es war viel los. Und gerade an den Flughäfen hat man es natürlich sehr gemerkt. Ne? Also das ist ja, da kommen ja auch die meisten Berichte her, dass ja, Flüge halt einfach, ne, weil das ist eine so kritische Infrastruktur. Da hängen ja auch ziemlich viele Leben
dran. Wobei ich dann hoffe, dass die auch die kritischste Infrastruktur davon nicht auf Windows-PCs haben, sondern ja, hoffentlich auf eigenen Geschichten. Es wird wahrscheinlich eher so sein, dass der Großteil der Verwaltung, ne, von Kunden und so. Mhm. Also du kannst halt nicht mehr einsehen, wer ist eigentlich auf diesem Flug oder wer sollte auf diesem Flug sein, und du kannst halt nicht überprüfen, wer wohin geht. Ne, das werden wahrscheinlich so Sachen sein, die auf Windows-PCs laufen oder auf Windows-Servern oder was auch immer. Ja, das ist halt größtenteils Verwaltung. Also es wird dadurch jetzt nicht unmöglich sein, Flugzeuge landen zu lassen oder vernünftig steuern zu lassen.
Ja.
Es geht, nein, also rein um die Verwaltung.
Ja, also teilweise hat man auch, also wobei da ganz bewusst auch gesagt worden ist, dass, also man gerade am BER, dass man langsam Flüge halt wieder händisch landen konnte. Also es scheint wohl auch die Systeme für Start und Landung betroffen worden zu sein. Da müsste man aber mal genauer rein.
Oberfläche wird es wahrscheinlich irgendwie sein oder was, keine
Ahnung. Ja,
aber genau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da überhaupt keine Möglichkeit haben. Also die Automatisierung vielleicht ist, vielleicht, keine Ahnung, betroffen oder so.
Wir sitzen leider nicht in einem Flugtower. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht,
wie aber das auch funktioniert. Aber die werden ja auch, bei einem kompletten Systemzusammenbruch in der Lage sein, vernünftig mit den Flugzeugen zu kommunizieren. Also ja, die werden ja auf solche Notfälle dann auch vorbereitet sein. Und das war jetzt kein Notfall.
Ja, ja.
Also es sollte kein Notfall gewesen sein. Sonst habe ich große Ängste. Worauf du hinaus also
Was aber mehr, was auch zutage gekommen ist, also jetzt aktuell waren halt nur Microsoft-Systeme betroffen. Aber CrowdStrike hatte schon vor einigen Wochen ein Problem. Das war aber nicht so groß in den Medien. Da gab es ein Problem der CrowdStrike-Software auf Linux-Systemen und hat die Linux-Systeme kaputt gemacht. Unter anderem Debian und Rocky Linux. Und da hat es wohl mehrere Wochen gedauert, bis CrowdStrike eine Lösung anbieten konnte, damit die betroffenen Betriebssysteme wieder verwendet werden können. Also das ist kein Einzelfall bei CrowdStrike, und damals hat CrowdStrike auch schon eingeräumt, dass es halt im Vorfeld nicht genügend Tests gegeben hat und man mögliche Kompatibilitätsprobleme kaum in Betrachtung oder in Beachtung Betrachtung finden würde, Betrachtung gezogen hat. So. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach sehr, sehr kritisch, wenn man bedenkt, wie viele Kunden CrowdStrike hat, wie viele betroffene Systeme jetzt am Freitag auffindbar waren, von Microsoft-Seite her.
Ja.
Und wenn das schon mal passiert ist in Linux,
weiß
ich nicht.
Also offensichtlich wurden ja keine Tests gemacht. Sonst wäre es ja sofort aufgefallen. Also wenn man ein System nicht mehr hochfahren kann, nachdem ich ein Update gemacht habe, das fällt ja sofort auf.
Ja. Ja, aber das ist halt, ne, dieses ich finde es halt kritisch. Also als Hersteller habe ich doch, also aus meiner Perspektive heraus, meine persönliche Meinung, ich habe doch eine Verantwortung für die Systeme, die ich betreue, beziehungsweise die mit meiner Software ausgestattet werden. Und wenn ich weiß, dass diese Software kernelbasiert arbeitet und dass das halt massive Probleme geben kann, wenn ich halt was verkacke, dann teste ich doch dreimal oder viermal. Oder ja, bin ich.
Ich möchte da jetzt CrowdStrike auch gar nicht zu sehr in die Mangel nehmen, weil das sind halt auch nur Menschen, die da arbeiten. Menschen machen Fehler. Viel größer ist das Problem, dass so viele auf nur diesen einen Anbieter angewiesen sind. Es gibt einfach zu wenig
Alternativen. Ja. Das ist ein Punkt, den lasse ich mir noch gefallen. Ja, ja, stimmt. Das kam auf jeden Fall zum Vorschein. Es gab zu wenig Alternativen. Oder gibt. Weil es wird ja jetzt nicht einfach aus dem Boden stampfen und mehrere Alternativen auf einmal geben.
Ja, was mich aber noch wir verlassen uns als Gesellschaft einfach viel zu viel auf Größe, auf einen einzigen großen IT-Giganten. Ja. Ich möchte jetzt CrowdStrike nicht als IT-Giganten nennen, aber es ist halt auch schon die Reichweite von denen ist halt schon relativ groß, was dieses Thema angeht. Ja. Und das hat dieses Beispiel hat halt gezeigt, so wie viel Einfluss oder wie viel Schaden halt das anrichten kann, wenn wir nicht vernünftig kapitulieren. Kapitalismus funktioniert nicht, wenn wir nur einen Monopol haben.
Nur einen Hersteller haben. Ja. Und dann haben wir einen Monopolismus oder so. Ja. Was mich aber interessieren würde, und den Pascal mit Sicherheit auch, habt ihr den CrowdStrike-Ausfall beziehungsweise auch den Azure-Ausfall mitbekommen? Hat es euch beeinträchtigt oder habt ihr den Freitag ganz normal gelebt, wie ihr den Freitag halt so verlebt? Das würde mich noch interessieren. Und ich glaube, außer du hast noch was, Pascal?
Nee, ich hätte jetzt nur dazu was gesagt. Also ich bin am Freitag ins Büro gekommen. Da ist eine Person ich war der Erste im Büro, kurz nach 7:30. Also kurz nachdem das Problem gefunden worden ist und das Update gestoppt worden war. Deshalb war mein PC nicht betroffen. Aber jemand anders kam mal direkt zu mir und sagte, hey, ich habe hier ein Bluescreen. Und da wir bei uns halt überall BitLocker benutzen, kann ich dann halt auch da nicht großartig helfen, ne, weil ich habe ja den Recovery Key nicht. Hab den halt einfach zu unserem IT-Team, also zu dem, bei uns heißen die Tech-Docs.
Cool,
Die Doktoren der Technik. Hab ihn damit zu denen geschickt. Die sitzen bei uns einfach nur direkt gegenüber. Er kam dann zurück und sagte, ja, die haben mich direkt wieder weggeschickt. wahrscheinlich, weil die dann halt auch erstmal noch nicht wussten. Zu dem Zeitpunkt war auch noch nicht bekannt, so wie man das beheben kann. Die wussten halt da nur, dass es ein Problem gibt. Und ja, und er hat erstmal gesagt so, ja, wir können das jetzt auch nicht beheben.
Mach Feierabend.
Ja, das war jetzt ein Kollege, der halt jetzt nicht unbedingt für seine Arbeit auf dem PC angewiesen ist. Ne, der wollte einfach nur seine Mails checken, von daher, das hat ihn jetzt nicht so weiter betroffen.
Ja. Ja, spannend.
Ja, die bei uns halt vor 8 Uhr anfangen, da sind überwiegend halt Köche. Die machen auch nicht so viel am Computer.
Ja.
Das, die haben dann auch nur Thin Clients bei uns stehen, die arbeiten dann im, in einem Citrix, in einer Citrix-Farm, na, also virtueller Desktop.
Ja.
Die war auch nicht davon betroffen.
Ja, gut. Ja, ja, gut, dann ist es ja. Dann geht es ja noch.
Ja.
Aber wenn man dann bedenkt, was alles andere da noch betroffen war, ja, gut, das ist dann natürlich. Ich selber war lustigerweise auch nicht betroffen.
Hm.
Ich habe es nur gemerkt, ich habe nämlich am Freitag einen Workshop gehalten zum Thema Microsoft Copilot, lustigerweise. Und ich hatte halt irgendwie gemerkt, dass ja, die Antwortzeiten vom Copiloten zu wünschen übrig ließen und dass die SharePoint Schwierigkeiten hat, Teams nicht immer so abrufbar war, wie es ursprünglich war. Also ich habe halt eher den Azure-Ausfall, also den Konfigurationsfehler in Azure gespürt, als halt CrowdStrike. Aber das ist halt war dann auch ganz interessant, dass halt während des Workshops sagte auch einer, es gibt wohl aktuell irgendwie ein paar Probleme mit CrowdStrike, massive Ausfälle, und hat das dann nur bei uns im internen Chat, also von meinem Arbeitgeber im internen Chat mitbekommen, dass da auch der ein oder andere kurz rotierte, weil da auch ein bisschen Arbeit auf uns zukam dann. Juti! Ich würde sagen, dann haben wir's, oder? Haben wir's. Da haben wir's.
Da haben wir's.
Hervorragend. Dann, lieber Pascal, möchte ich mich wieder ganz herzlich bedanken für deine Anwesenheit. Es war mir wieder ein Fest.
Ich danke dir, dass ich dabei
bin. Du bist Co-Host. Du bist eh herzlich eingeladen. Und an euch Zuhörer da draußen möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken. Danke, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Wie gesagt, wir werden bei Spotify die Frage einstellen. Also wenn ihr die beantworten wollt, ob ihr betroffen wart vom CrowdStrike-Problem, dann findet ihr auf Spotify die Antwort. Ansonsten sind wir auch zu hören auf YouTube.
YouTube hat Kommentare, glaube ich. Da könnt ihr das auch, glaube ich, reinschreiben.
Stimmt. Oh ja, neue Möglichkeiten, YouTube-Kommentare. Wow. Genau, YouTube-Kommentare, Spotify, Deezer, wir sind überall irgendwie, iTunes. Nicht zu vergessen. Und deswegen an dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr zugehört habt. Und ich wünsche euch, oder wir wünschen euch noch einen schönen Tag, Mittag, Abend. Bis dahin, bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören!